Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 478. Heute widmen wir uns dem großen Skandal um Vince McMahon. Vince am Ende, wie geht es mit dem Marktführer WWE weiter? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
No chance. No chance in hell.
Ja, so sieht's aus. Bewegte Wochen und kaum bin ich mal in Urlaub, da tritt einfach mal hier der Big Boss ab. Wie kann das sein?
Wahrscheinlich genau deswegen. Ich glaube, die Wrestling-Bubble hat sich nur gedacht, hör mal, der geht in Urlaub, dann lassen wir es mal richtig krachen.
Ja, Unverschämtheit auf jeden Fall.
Es war auf jeden Fall so buff, dass mich Leute angeschrieben haben, die halt wissen, die gucken selber nicht Wrestling, kennen natürlich Vince McMahon trotzdem, weil den kennt man halt. Und schrieben dann einfach nur die ganze Zeit, die meiste Frage war, was ist denn da los?
Genau, wir werden das heute ein bisschen zusammenfassen. Wir haben Fragen von euch bekommen, die werden wir beantworten. Auch da teilweise auch wirklich finanzielle Fragen, so ein bisschen Hintergrundfragen. Wir haben recherchiert, wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, um euch da ein bisschen ins rechte Licht zu bringen und alles ins rechte Licht zu rücken. Und wir fassen das heute alles nochmal vor euch zusammen. Und dann in der kommenden Woche geht es hier dann auch weiter mit der Review zu Forbidden Door, mit der Vorberichterstattung zu Money in the Bank, mit ganz viel anderem Krempel. Also ich kann sagen, nächste Woche explodiert euer Podcast-Feed, gerade wenn ihr Supporter oder Supporterin seid. Also da gibt's ordentlich was obendrauf, also neben den normalen Podcasts hier im Free-Feed und bei YouTube natürlich dann auch noch die Supporter-Podcasts, die wir dann auf Lager haben, die drei, die wir da jede Woche euch servieren. Und da haben jetzt auch mal wieder einige liebe Menschen Jahresmitgliedschaften abgeschlossen und die grüßen wir natürlich hier an der Stelle. Das ist der MC Rossi, dann der Olaf, ne? Guter Name übrigens, Strong Style, der Daniel und der Philipp. Also ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr uns da unterstützt. Okay. Und und dass ihr hier quasi uns da so die Treue haltet und sagt, Mensch, den Quatschköpfen, den würden wir gerne ein ganzes Jahr zuhören, oder David?
Ich finde das fantastisch. Ich würde auch mittlerweile sagen, wir haben so was wie eine Headlock-Army. Ja. Also ich finde das absolut beeindruckend, jedes Mal aufs Neue. Und es sind halt auch nicht so wenige. Das ist halt, ja, surreal trifft eigentlich schon zu, oder?
Ja, also ich finde super. Wir sind da inzwischen bei knapp, wir nähern uns immer mal wieder der 300, was das angeht. Also dann sind wir quasi die Spartaner, wenn man das so sieht.
Ohne Sixpack.
Genau, und ohne Sixpack, dafür mit Bierbauch oder so und Burgerbauch, je nachdem, was man vorher gegessen hat. Nein, aber ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die uns supporten. Auch natürlich an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ihr uns jetzt auch schon so lange hier die Treue haltet und uns da auch wirklich, ja, offensichtlich auch sehr als Infoquelle und Meinungsquelle und Unterhaltungsquelle da auch mögt und wertschätzt. Aber kommen wir hier zu den knallharten Fakten, die wir da in den vergangenen Wochen geboten bekommen haben. Wir haben viele andere Punkte, die aktuell geschehen sind. Jeff Hardy zum Beispiel, Sasha Banks, die haben Shaggy und ich im Magazin aufgedröselt bei Patreon und Steady. Also wer sich da nochmal Meinung abholen möchte, gerne da vorbeischauen. Aber jetzt wirklich hier rüber zum McMahon-Skandal und ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, damit wir da so eine gemeinsame Basis haben. Also, die ganze Geschichte begann ja am 15. Juni mit einem Artikel des Wall Street Journal und darin wurde berichtet, dass der Vorstand von WWE, also das Board of Directors, ist grundsätzlich so, im Deutschen würde man Vorstand sagen, ganz grob formuliert, dass da eine Untersuchung stattgefunden hat und dabei ist ein bis dato unbekannter Geheimhaltungsvertrag aufgetaucht. Und diesem Geheimhaltungsvertrag zwischen Vince McMahon und einer namentlich nicht genannten ehemaligen Angestellten geht es um $3 Millionen. Vince McMahon hatte eine Affäre mit dieser Mitarbeiterin und hat sich quasi mit diesem Geld Ruhe erkauft. Ganz wichtig, diese Affäre, die Beziehung der beiden, die war im beiderseitigen Einverständnis. Es geht ja also nicht um Sexual Harassment oder sonst irgendwas, allerhöchstens um Machtmissbrauch. Das kann man natürlich hier anführen, aber es geht nicht, es ist nicht Speaking Out. Also das ist es nicht, sondern es geht in eine andere Richtung. Offiziell weiß das Board of Directors davon seit April, also ist schon ein bisschen länger her. Und die Dame, die da involviert gewesen sein soll, die war 2019 Assistentin der Rechtsabteilung und hat ein Jahresgehalt von $100.000 bezogen. Soweit, so gut. dazu muss man jetzt hier an der Stelle nochmal sagen, diese 3 Millionen US-Dollar, die ich gerade eben angesprochen habe, die hat Vince McMahon wohl aus eigener Tasche zahlen wollen. Sie sind nicht komplett bezahlt worden, aber sie sind wären aus eigener Tasche bezahlt worden. Sprich, da wäre WWE noch einigermaßen gut weggekommen. Pikant wird es jetzt bei der Tatsache, dass quasi nach dem Eingehen dieser Beziehung die Dame hier Beförderung und eine Gehaltserhöhung bekommen hat. Die ist dann relativ schnell von 100.000 auf 200.000 Dollar im Jahr hochgesprungen. Und an der Stelle sind wir dann da, wo es dann auch mit den Firmenrichtlinien problematisch wird. Dazu wurde sie dann eben auch im weiteren Verlauf, Zitat, wie ein Spielzeug weitergeschoben in eine andere Abteilung und wurde Assistentin von dem Head of Talent Relations John Laurinaitis. Also Vince McMahon, John Laurinaitis, das sind so die beiden Brothers in Crime, wie man so schön sagt, ne? Also die hängen hier miteinander zusammen. Es hat wohl eine Einmalzahlung gegeben in Höhe von 1 Million US-Dollar und dann eben die Aussicht auf weitere Zahlungen. Aber die Mitarbeiterin hat auf dem Wege gekündigt aus Angst und anscheinend sind keine weiteren Zahlungen vorgenommen worden. So, jetzt das Problem, was wir jetzt hier haben, ist, dass Vince McMahon gegen den hauseigenen Code of Conduct verstoßen hat. Das ist sowas wie ein moralischer Leitfaden, den sich viele große Firmen auferlegen. Und da gibt es zum Beispiel Punkte, und ich zitiere hier Sport 1 in ihrem Artikel, wie ein belästigungsfreies Arbeitsverhältnis, sprich also sexuelle Avancen sind da nicht besonders gern gesehen. Und vor allem auch war da ein Punkt, der hier dazu trifft, und das ist quasi, dass man in seiner Position innerhalb der Firma aufsteigt, aufgrund persönlicher Intimitäten. Und dann eben auch dieses Machtgefälle, was ich gerade eben schon angesprochen habe, das ist auch nicht wirklich unproblematisch innerhalb der ganzen Geschichte. So, das ist durch diesen Artikel der Washington Post aufgedeckt worden.
Kleine Frage.
Ja.
Das wollte ich nämlich wirklich wissen. Das kam ja raus, weil man rausfand, dass der Vorstand eine Untersuchung gemacht hat.
Genau.
Diese Untersuchung kam die zustande, weil diese Frau geklagt hat oder das, was ich gestartet hat, oder war das halt einfach intern und die Frau hat es nicht dazu beigetragen, dass das rauskommt?
Ich habe nicht gelesen, dass sie in irgendeiner Art und Weise in diese Untersuchung mit einbezogen worden wäre, sondern ich habe es so verstanden, als hätte da quasi einfach eine Untersuchung der alten Daten, so alt sind die Daten ja noch nicht mal, stattgefunden und dabei wären eben diese Verträge aufgetaucht.
Ja, weil ich denke, das ist für mich persönlich ist das ein wichtiger Punkt.
Ja, also es ist ein internes Ding, das muss man hier ganz klar sagen. Es ist ein internes Problem von WWE, was hier aufgedeckt worden ist und was dann ja auch einfach nach außen getragen worden ist. Und wie du schon richtig angedeutet hast, David, das hat ja auch riesige Wellen geschlagen. Das muss man hier nochmal ganz klar sagen. Da ist auf allen Kanälen drüber berichtet worden. Und naja, entsprechend schnell gab es ja dann auch die Reaktion. Dann hat man sich ja gefragt, kann man jemanden wie Vince McMahon dann noch halten in dieser Position? Er hat ja mehrere Posten bei WWE inne. Nicht nur, dass er der CEO ist, sondern er ist auch noch der Chairman, den wir haben. Er ist quasi eine Art Geschäftsführer und der letzte Entscheidungsträger, den wir haben. Und er hat natürlich auch noch diese leitende Position innerhalb des kreativen Prozesses inne. Auf jeden Fall, Tage später, Reaktion von WWE, nachdem natürlich auch der Druck immer größer geworden ist, gab es die Mitteilung, dass Vince McMahon sich freiwillig von einem Teil seiner Aufgaben zurückzieht, nämlich als CEO und als Chairman. Und er hat eben auch in einem Statement klargemacht, dass er den Untersuchungen hier folgt und die unterstützen würde. So, er war quasi damit erstmal aus seinen offiziellen Positionen raus und Stephanie McMahon hat diese Position bekleidet als CEO und als Chairman. So, aber Vince McMahon bleibt im kreativen Bereich federführend. Und da sind wir jetzt an dem ersten Punkt, wo auch Fragen hier gekommen sind. Und ich habe erstmal eine Frage für dich, lieber David. Wie hast du diese Reaktion damals gesehen? Also war das für dich ausreichend? Hast du gedacht, ja, das musste jetzt so passieren und so und nicht anders? Oder hast du es anders gesehen?
Das Hauptproblem ist ja wirklich dieser Aufstieg aufgrund persönlicher Intimität, also diese Gehaltserhöhung. Ich glaube, das ist halt das größte Problem. Nicht die Zahlung, die hat er ja privat gemacht, sondern halt wirklich dieses
Es geht um Veruntreuung, das muss man ja sagen.
Es ist halt das Geld der Firma, was halt quasi aus persönlichen Motiven ja ausgegeben wurde. weil die Gehaltserhöhung, das ist halt saftig, das ist halt eh schon ein gutes Gehalt, aber dann halt mal eben Verdopplung. Zu dem Zeitpunkt ist das schon heftig. Die Reaktion finde ich hingegen sehr berechenbar, also sehr logisch eigentlich auch, weil mich erinnert das, also, nee, andersrum. Mach mal, ich baue das in zwei Teile auf. Nummer eins ist, es ist ein Aktienunternehmen. Beim Aktienunternehmen ist das Wichtigste, nach außen hin Stabilität zeigen. Ja, wie machst du das? Indem du die großen Namen erstmal aus der Schusslinie rausnimmst und dass die nicht so präsent sind. Nach Motto, die sind jetzt gerade nicht mehr hier. Wir machen das selber, wir bauen das in Ruhe auf, wir sichern die Firma. Ihr Aktionäre müsst euch keine Sorgen um eure Aktien machen, bleibt drin, investiert bei uns, wir organisieren das. Also einfach dieses seriöse Sicherheit, die sind erstmal raus, die bleiben nicht weiter drin, werden der Firma also nicht weiter schaden. Das wollte man erstmal erzielen. Nummer zwei ist halt, dass Vince zurücktritt. Das hat er schon mal gemacht. Und zwar damals beim Steroid-Skandal war es halt genau das gleiche Verhalten. Damals ist er als CEO zurückgetreten, war trotzdem noch in der Firma involviert, mit Stimmrecht. Und da hatte seine Frau damals die CEO-Rolle übernommen. Und dann erst Jahre später, nachdem halt dieser ganze Skandal wieder vergessen war, kam wieder der Switch. Und das klingt halt für mich gerade so, als wenn man genau diesen selben Weg geht. Einfach nimm Vince raus aus der Schusslinie, die Verbindung zur WWE aus Business-Sicht, reduzier sie, sorg dafür, dass dieser Shitstorm, diese Aufregung, dass sich das abebbt. Weil irgendwann, wir sind halt alle Menschen, irgendwann weißt du halt, egal wie groß der Skandal ist, irgendwann ist die Luft raus. Und ich glaube, darauf spekuliert man einfach gerade. Deswegen ist das Verhalten nachvollziehbar aus deren Sicht, weil es halt die etablierte Taktik ist von solchen Firmen.
Genauso habe ich es eben auch gesehen. Du nimmst ihn erstmal, wie du richtig gesagt hast, aus der Schusslinie. Du verhinderst sozusagen damit auch, dass der noch in Kundenkontakt kommt und in Sponsoren, in Partnerkontakt, sondern sagst, nee, der ist jetzt gerade weg. Der macht zwar hier noch seinen kreativen Kram, aber alles andere läuft jetzt über Stephanie McMahon. Auch da, es ist natürlich auch ein cleverer Schachzug. Stephanie war ja eigentlich auf ihrem Sabbatical. Die hat ja eigentlich gesagt, ich bin erstmal raus. Und ihre Rolle, die ist noch nicht 100% klar. Dave Meltzer hat spekuliert, Ausrufezeichen, 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 dass vielleicht Stephanie McMahon schon länger was von diesem Vertrag wusste, von diesem Stillschweigeabkommen. Aber da nur Spekulation, dafür gibt es keinen Beleg. Aber trotzdem.
Wofür es aber einen Beleg gibt, ist, dass es immer noch seine Tochter ist.
Ja.
Und so wie damals halt Linda reinkam, wo es ja jetzt mittlerweile eigentlich unsinnig wäre, die reinzunehmen, weil halt die eher ja hinüber ist anscheinend, nimmst du halt eine Kontaktperson, wo du, sagen wir mal, einfach inoffiziell trotzdem Kontrolle hast.
Das ist eben gerade die Frage. Und darauf zielt auch eine Frage vom André ab. Der hat uns gefragt, dadurch, dass Stephanie jetzt zum CEO ernannt wurde nach der ganzen Vorgeschichte, also auch da gab es ja nicht nur nette Worte und da gab es ja auch Streitigkeiten backstage, seht ihr sie eher als Proforma-CEO, die letztlich doch stets nichts zu sagen hat, oder besteht eine reelle Chance auf einen Paradigmenwechsel, egal in welcher Hinsicht, sei es generelle Ausrichtung oder Creative? Also Creative können wir jetzt schon mal streichen, er hat ja den Posten behalten, aber David, siehst du hier einen möglichen, er hat hier Paradigmenwechsel geschrieben, ich sag mal Generationenwechsel. Glaubst du, das ist schon so ein bisschen die, ist das eine Fackelübergabe oder ist es wirklich nur, wie du jetzt gerade eben schon angesprochen hast, wir haben es schon mal so gemacht, das hat funktioniert, wir machen es einfach nochmal so und Stephanie kann auch die Company nach außen entsprechend präsentieren?
Ja, ich glaube, das ist das Zweite. Einfach, Stephanie, sie hat ja was zu sagen, sie wird ja auch ihre eigenen Entscheidungen treffen, aber ich glaube, einfach aus familiären Beziehungen her, es bietet sich ja an, dass sie sich abspricht. Also Vince wird halt dadurch auch gut informiert sein, kann genauso gut auch immer noch in Gesprächen Einfluss nehmen. Am Ende hat natürlich Stephanie die Entscheidung, aber ich glaube schon, dass beide sich halt nahestehen dürften, dass halt das schon irgendwie so gedacht ist. Also es ist halt für mich so eine typische Taktik von sehr großen Firmen, dass man dann sagt, jemand ist nicht mehr da, aber eigentlich weißt du, nee, der ist noch da, nur halt offiziell nicht mehr und du kannst es auch nicht nachweisen.
Ja, da fehlt jetzt nur sozusagen der offizielle Stempel drauf, dass Vince McMahon da nicht da ist. Ich hoffe, es ist anders, muss ich dazu sagen. Also ich glaube, dass WWE intern für die Kommunikation, auch generell für dieses Gefüge, was ja auch sehr oft so als dieses Old Boys Business beschrieben worden ist, so die Männer, die eben da die Kontrolle haben. Und es ist ja wirklich so, dass die sehr oft einfach jetzt hier in diesem Bereich das Sagen haben. Auch John Laurinaitis ist jemand, der gerade auch bei den weiblichen Angestellten, beim weiblichen Talent nicht besonders populär sein soll. Und
ernsthaft, ist mal realistisch, nicht hoffen, sondern mal realistisch. Da ändert sich nichts, es sei denn, die Leute sterben. Also das klingt jetzt doof, aber es ist halt so.
Ja, ich glaube auch, dass Vince McMahon da sehr starken Einfluss nach wie vor nehmen wird. Die Frage ist eben, wie stark nutzt Stephanie diese offizielle Macht, die sie jetzt hat? Wie stark nutzt sie die aus, auch gegen den Willen ihres Vaters? Und das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen, weil darüber gibt es keine Meldung. Also es gab
ja. Vor allen Dingen willst du ein jetzt mal abgesehen vom Business, du hast ja dann zwei Sachen. Machst du halt wirklich so, ja, ich bin jetzt offiziell CEO, ich mache mein Ding. Und du weißt ja, wie Vince McMahon tickt und wie halt die Hierarchie innerhalb der Familie ist. Und brichst halt einen Familienstreit vom Zaun. Bei einer Familie, die das halt gekonnt nach außen hin nicht macht. Never ever.
Deswegen, ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen, dass Stephanie jetzt wirklich an der Position schon ist, dass sie sagt, so, der Alte ist weg, ich mache jetzt das so, wie es mir gefällt quasi. Ich kann mir das
auch sehr klug, dass meine Frau genommen hat.
Ja, das habe ich ja gerade eben auch gesagt, ja, absolut, ja, sehe ich auch so. Und auch eine junge Frau natürlich, ne?
Genau, nimm eine junge Frau und dann weißt halt einfach, okay, viele Kritikpunkte kannst du dann gerade nicht äußern. Das ist erstmal, du erstickst die schon mal. Und das ist einfach ein guter Weg, um sich nach außen hin. Ja, wie du halt sagst, dieses Image, ja, die alten geilen Säcke, sag ich mal einfach mal so, sind weg. Guck mal hier, neue Generation, wir sind seriös, emanzipiert, Co. Das kannst du halt sehr gut verkaufen.
Ja, gerade auch natürlich, wenn du so eine Affärengeschichte, so einen sexuellen Skandal da hast, ist es nun mal so, dass dann das ein logischer Gegenschritt ist. Das haben wir zum Beispiel jetzt auch zuletzt bei den großen Spieleherstellern gesehen, wo dann auch darauf geachtet worden ist, dass dann sehr viel weibliches Personal entsprechend in Führungspositionen gerückt worden ist, um quasi zu zeigen, wir gehen dieses Problem offensiv an. Und um auf die Frage zurückzukommen vom André, also Creative ist Vince McMahon nach wie vor der Boss. Da muss man sich keine Illusion machen, da hat er mehr als den Finger drauf. Der war immer Backstage anwesend, das heißt, der beeinflusst das ganze Ding nach wie vor maßgeblich, was wir vor den Fernsehern sehen und was hinter den Kulissen abläuft, bei den Meetings und so weiter, ist schwer abzuschätzen, hängt sehr stark von Stephanie McMahon ab, aber ich glaube, man muss sich auch keine Illusion machen, dass Vince McMahon, nur weil er plötzlich offiziell nicht mehr der CEO ist, dass er da von 100 auf 0 quasi zurückspringt. Das glaube ich nicht und das kann ich mir bei einem Kontrollfreak wie Vince McMahon einfach nicht vorstellen, so wie wir ihn bis jetzt kennengelernt haben. So, das war jetzt hier der Punkt, weil er ist ja auch nur, das muss man sagen, interimsmäßig zurückgetreten. Ne? Also er ist vorübergehend zurückgetreten und dann hat uns dazu der André ein paar Fragen gestellt. Also zum einen, du hast gerade das Mitbestimmungsrecht hier auch angesprochen und wir haben auch gesagt, dass natürlich WWE ein Aktienunternehmen ist und Vince McMahon hat innerhalb des Boards die absolute Macht. Also der ist der, über den die Entscheidung letztlich läuft. Der kann jede Entscheidung selber fällen und der Thomas, der Zweite, hat uns geschrieben und sagt, könnt ihr bitte einmal erklären, wieso Vince McMahon mit einer Minderheit an Aktien dennoch die Mehrheit an Stimmen besitzt? Wie viele Rechte haben die anderen Mitaktionäre? Hat Vince McMahon freie Hand oder muss es andere Aktionäre geben? Und da ist der Punkt, dass Vince McMahon eine ganze Reihe sogenannter Class B Aktien besitzt. Class B Aktien sind spezielle Aktien, die abhängig davon, wie es in den Firmenrichtlinien verankert ist, mehr oder weniger Möglichkeiten einberaumen. Bei WWE ist das der Fall, dass die Class B Aktien ausschließlich der McMahon-Familie zugute gekommen sind und eine, das habe ich jetzt bei einem Geschäftsbericht gelesen, haben zehnfaches Stimmrecht von dem, was die Class A Aktien haben.
Ist im Übrigen nicht unüblich.
Nee.
Das in Deutschland würde man das sagen, es ist nicht ganz so extrem, weil man hat ja Stimmrecht als A-Stock, also als die normalen Aktionäre. Aber es gibt dann in Deutschland ja auch sowas wie stiller Teilhaber. Also das heißt, du hast halt Teile einer Firma gehören dir, aber du hast kein Stimmrecht. Und so ist es fast genauso, weil das halt so krass runtergedrückt ist mit zehnfach bei den McMahons.
Ja. Also, laut Sports Keeder hat hat Vince McMahon 37,6% der Aktien, die hält er. Das sind ungefähr 28,7 Millionen Aktien, die er hier hat. So. Aber dadurch, dass ein Großteil davon Class B Aktien sind, mit diesem höheren Stimmrecht, hat er laut diversen Quellen, wie SportsKeeda zitiert, 83% der Stimmgewalt, was interne Maßnahmen bei WWE angeht. Also es ist noch nicht mal nur die knappe Mehrheit, die er hat, sondern es ist einfach mal, ne, diktatormäßig.
Ja, es ist halt abgesichert, dass es mindestens 3/4 ist. Für verschiedene Entscheidungen brauchst du ja unterschiedliche Mehrheiten.
Genau.
Und der hat sich komplett abgesichert, der hat das Sagen. Es hat ja einen Grund, warum er auch die Creative weiterleitet. Der Mann ist offiziell nicht da, aber der hat komplett das Sagen überall.
Ja. Zum Vergleich, Stephanie McMahon besitzt laut SportsKeeda 2,47%. Also, sprich, um es mal ganz blöd zu formulieren, wenn Vince McMahon nicht gehen will, wird er nicht gehen. Ich glaube, so viel kann man sagen. Also wenn der sich jetzt hier da stocksteif sagt, mir ist total egal, was die Partner sagen, was die Sponsoren sagen, was die Öffentlichkeit sagt, was die Zuschauer sagen, mir ist es total egal, ich gehe hier nicht weg. Da geht er nicht weg, oder David?
Nö, und er entscheidet ja vor allen Dingen
auch. Eben, das meine ich ja.
Also die Entscheidung, der wird sich da, man muss ja auch realistisch sehen, ich meine, allein was dein Dividenden erhält, das ist, im Jahr sind es, glaube ich, über 3 Millionen oder so, nur an Dividenden. Das ist halt unfassbar, und die Kohle behält er, und er hat halt das, ist ja nicht nur er, bei Steph, das klingt das vielleicht wenig mit diesen 2%, aber theoretisch, sagen wir mal, wenn es passiert irgendwas, es hat ja einen Grund, warum das bei den McMahons liegt. Wenn dem was passiert, wird im Testament stehen, alles klar, meine Anteile gehen halt an meine Family über. Also die McMahons werden immer die Kontrolle haben, wenn sie das nicht selber abgeben.
Ja, und hier ist auch noch ein weiterer Zusatzparagraf quasi. Wenn einer der McMahons eine dieser Class B-Aktien verkauft, dann werden die automatisch zu Class A-Aktien. Das heißt, dann
auch super klug ist.
Ja, das heißt, wenn du das Ding, das hat Vince McMahon auch schon mal gemacht. Der hat die dann quasi verkauft und wieder eingekauft zum späteren Zeitpunkt, weil er eben Geld brauchte. Und dann verkaufst du die. Dadurch geht aber quasi ein deutlich geringeres Stimmrecht mit raus.
Ja.
Und du wenn du sie
notfalls kannst du immer finanzielle Reserven anpumpen. Selbst wenn er 10% verkauft, ist egal. Der hat immer noch die Mehrheit an Stimmen.
Genau. Und da hat Thomas der Zweite nämlich auch gefragt, wann wird Vince aufhören? In 2 bis 3 Jahren, wenn er gerichtlich durch öffentlichen Druck oder gesundheitsmäßig nicht mehr kann? Oder macht er weiter bis zu seinem Ende? Das ist die Frage.
Selbst öffentlicher Druck ist ihm piep egal. Gerichtlich, selbst das, du kannst jemanden nicht dazu zwingen, die Sachen zu verkaufen. Geht nicht.
Ja. Und gerichtlich, ja, ganz kurz, also man muss dazu sagen, was jetzt hier passiert bei WWE, das ist alles intern, das ist strafrechtlich nicht von Bedeutung, das ist alles strafrechtlich absolut legal, es ist moralisch sehr schwierig, aber es ist strafrechtlich nicht angreifbar sozusagen. Es ist nicht wie der Steroidskandal oder sonst irgendwas, sondern das hier ist strafrechtlich eigentlich sauber, es ist nur von der Firmenpolitik eben ein riesengroßes Problem und natürlich moralisch gesehen ein riesengroßes Problem. Ne? Aber er wird jetzt nicht vor Gericht gezerrt deswegen oder sowas, nur um das mal klarzustellen.
Nee. Und 1 bis 2 Jahren oder 2 bis 3 Jahren, ich glaube, allein schon, dass er halt interimsmäßig abtritt, das sagt halt schon sehr viel. Der Mann, da müssen wir uns, glaube ich, mal drauf einstellen, der wird erst abdanken, wenn er halt, oder abtreten, abdanken ist ja was Falsches, ne? Abtreten, wenn er gesundheitsmäßig es nicht mehr kann. Und selbst da ist er wahrscheinlich so stur, dass es halt wirklich nur erst geht, wenn die Ärzte sagen, da geht gar nichts mehr. Also ich kann mir das anders nicht vorstellen, das ist sein Ding, er ist vor allen Dingen, wenn du dein Leben lang diese Kontrolle darüber hast, das abzugeben, nee, never ever.
Das ist halt wieder Pate, ne?
Ja, der wird es halt einfach erst abgeben, wenn er nicht mehr kann. Und ja, wenn er es vorhätte, wäre das jetzt ja der perfekte Zeitpunkt. Dass er halt auch sagt, ich gehe aus Creative raus. Meine Tochter, die ist Chefin, mein Schwiegersohn, der ist jetzt auch wieder zurück. Ich leite jetzt den Wandel ein. Das wäre jetzt der Moment. Macht er ja nicht. Und das sagt für mich eigentlich schon alles. Also ich kann mir einfach nur gesundheitliche Gründe vorstellen, wie beispielsweise, wie bei Triple H, dass halt wirklich irgendwas Schlimmes ist, gesundheitlich, und du einfach sagst, du kannst nächstes nicht arbeiten. Das macht dich kaputt.
Und wir haben Vince McMahon auch immer als sehr, sehr ehrgeizigen Menschen kennengelernt, der auch Hindernisse wirklich nur als Hindernisse sieht und nicht als Niederlage. Und ich glaube, dass er hier auch einfach, der wird hier versuchen, dieses Hindernis zu überwinden und dann da weitermachen, wo er vorher aufgehört hat. Das ist so mein Bauchgefühl.
Ja, es wird sich nichts ändern.
Ne, was das angeht. Ne?
Er hat ja auch, man muss ja auch dazu sagen, mit dem Khan hat er ja auch jemanden, der das Geschäft ja auch gut leitet, nebenbei. Also er ist ja auch dahingehend entlastet, dass halt das, selbst wenn er jetzt 2-3 Jahre außen vor wäre, offiziell, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Wert der Firma weiter steigt.
Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Du sprichst ja den Präsidenten Nick Khan an, natürlich, nicht Tony Khan, den sehr viele für die Einsparungsmaßnahmen und für die vielen Entlassungen hier verantwortlich machen, der da auf jeden Fall sehr stark mit beteiligt ist, auch in der Ausrichtung von WWE in den vergangenen Jahren. Und der Real Sebastian, den wir auf dem Discord haben, er hat da mal so ein paar Gedanken in den Raum geworfen. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, in die erste Frage, die du gestellt hast, David, von wegen, woher geht denn diese Untersuchung aus? Und er hat mal wieder in Frage gestellt, ob diese ganze Entwicklung, die wir jetzt zuletzt gehabt haben, also da Stephanie in Sabbatical, Shane McMahon, er in die zweite Reihe, Hunter raus quasi, aber das war natürlich auch gesundheitlich bedingt, da wollen wir die Kran jetzt nichts irgendwie ans Bein binden, aber so eine interne Untersuchung ist natürlich schon eine andere Kiste. Glaubst du, das war vielleicht einfach so ein bisschen, wir stoßen das mal an und vielleicht werden wir ein oder mehrere von den McMahons los? Und war das so eine interne Revolution, um mal so ein bisschen hier die Verschwörungstheoretiker-Mütze aufzusetzen?
Ich glaube eher genau umgekehrt. Ich glaube eher, dass Vince, du weißt das schon, wenn du Dreck am Stecken hast. Und du kriegst eigentlich schon mit, bevor sowas passiert, dass eine Prüfung ansteht. Oder dass, oh, es könnte sein, dass das was rauskommt. Und dann solltest du eher dafür sorgen, dass du halt zum einen Leute auf die Position gesetzt hast, denen du vertraust, wo du weißt, okay, die stehen zu mir. Und ich glaube schon, dass ein Vince zum Nick Khan ein gutes Verhältnis haben dürfte. Und vor allen Dingen, der die Firma so stabilisiert, dass selbst wenn ich raus bin, das gut wird. Ich glaube halt, dass das eher der Antrieb ist, okay, ich gebe dir immer mehr Abteilung, immer mehr Macht. Es kann jetzt sein, das ist auch wieder nur Spekulation, aber es kann halt sein, oh, ich glaube, in ein paar Monaten könnte es krachen. Ich bereite das mal ein bisschen vor. Ich glaube, es ist genau umgekehrt, wenn. Also ich glaube, kann mir einfach nicht vorstellen. Weil was sollen sie denn machen? Die können ja intern aufbauen, was sie wollen. Nick Khan kann noch so tolle Zahlen liefern oder noch so viel Macht haben. Er hat nicht das Stimmrecht. Er kann Vince nicht rausdrängen. Das geht nicht.
Ja. Selbst mit sowas nicht. Deswegen, ich glaube auch, dass es ist kein Putsch gegen die McMahons, der hier stattgefunden hat, sondern das ist wahrscheinlich ein Routineprozess gewesen und da ist man dann einfach darüber gestolpert. Es ist ein riesengroßes Unternehmen, da wird nun mal geprüft und da ist man darüber gestolpert. Und ja, jetzt haben wir den Salat sozusagen. David, was richtet eigentlich dieser ganze Prozess hier mit der Familie McMahon an, deiner Meinung nach? Also du hast gerade schon gesagt, Linda und Vince, das hat auch Dave Meltzer gesagt, sind nur noch auf dem Papier verheiratet. Das läuft aber wohl schon länger so, dass die auch nicht mehr zusammen leben. Und das ist natürlich auch was jetzt garantiert auch intern natürlich innerhalb der Familie groß diskutiert wird, oder?
Ja, die Frage ist halt, wie lange ist das halt intern oder innerhalb der Familie schon klar? Also ich glaube schon, dass es Sinn machen würde an Vince Stelle, dass er halt seine Familie vorwarnt, bevor das passiert. Weil dann würdest du deine, gerade Steph und Hunter und Co., also die halt im Rampenlicht stehen, unvorbereitet die Medienleuten vorsetzen. Das kannst du nicht machen. Also ich glaube schon, dass da eine Beichte kommt und das mit Linda und Vince passiert halt auch. Ne? Das ist auch nicht so unwahrscheinlich, dass sowas mal passiert. Und die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Ich glaube, was die McMahons auszeichnet, ist, dass die, ich glaube, selbst wenn es innerhalb der Familie richtig kracht, dass sie das halt selten nach draußen tragen. Mhm. Sondern dass sie da draußen als Einheit dastehen, selbst wenn du manchmal das Gefühl hast, eigentlich torpediert ihr euch. Also wenn du halt denkst, ein Triple H baut NXT auf und Vince kommt und reißt es einfach ein und macht nochmal anders. Oder halt du hast Steph, die halt so stark wie für die Women's Revolution kämpft oder zumindest nach außen hin das versucht, das Gesicht dafür zu sein und das in Fokus zu stellen. Dann siehst du aber, dass halt kurz darauf die Matchzeiten und halt ein Vince macht halt auch die Creative-Kontrolle und die Stories von den Frauen halt immer kleiner wurden und Co. Das ist, ich glaube, bei den McMahons ist nicht rosa Wolkenland mit Schokoladenbrunnen und so, sondern da würde es ordentlich, glaube ich, auch Differenzen geben, aber halt, sie tragen es nicht da aus. Und für mich hat das eigentlich auf den Blick auf die Familie nicht geändert, weil ich einfach nicht denke, dass es die perfekte Familie ist. Ich denke auch, dass sehr viele oder dass alle davon einfach im Business groß geworden sind und einfach das Business auch leben und auch in gewisser Weise berechenbar sind.
Und man darf auch nicht vergessen, dass Vince McMahon natürlich auch eine lange Geschichte von Affären und Gerüchten vorauseilt. Also, und dass auch sehr viele Geschichten dabei sind, wo es eben nicht einvernehmlich gewesen sein soll. Und ja, da ist der Punkt mit dem Big Boys, Old Boys Business, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Also ich glaube eben auch, dass so ein bisschen Pack schlägt sich, Pack verträgt sich gewesen ist. Und vor allem, was im Hause McMahon passiert, das bleibt auch im Hause McMahon. Ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was das hier ausmacht.
Mal gucken. Und auch alle profitieren ja auch davon, muss man auch dazu sagen. Selbst wenn Linda zum Beispiel mega unglücklich ist mit dem Verhalten von Vince, was man halt wirklich sein kann, oder wenn Storylines so vor ihren Augen rumgeschlabbert wurde. Andererseits hat sie halt die finanzielle Möglichkeiten durch diese, ja, durch die Zweckgemeinschaft, dann denkt man eher als Ehe, dass halt auch bei ihr politisch oder halt in ihrer Karriere halt vieles möglich ist. Also ich glaube, das meine ich halt ein bisschen mit so berechenbar oder berechnend. Man überlegt sich halt schon, muss das jetzt nach außen richtig krachen oder sagen wir einfach immer, wir beide haben einen Vorteil davon, wenn wir dafür sorgen, dass wir nach außen blablabla.
Ja, ich glaube, es ist eine moralisch sehr schwierige Kiste, die wir da haben, vor allem, weil wir nicht den kompletten Einblick haben, aber mit dem normalen Moralverständnis, was wir jetzt hier vielleicht an den Tag legen, glaube ich, ist das sehr vieles, was da wahrscheinlich gelaufen ist, einfach gar nicht vereinbar. Ich glaube, das.
Nö, wir würden auch nicht vor die Kamera treten und sagen, ey mal, ich habe Mist gebaut, also ja. Komm ich mal vor die Kamera und sag mal hallo.
Genau das. Und auf jeden Fall, das ist eine echt riesengroße Geschichte natürlich. Vince McMahon, was Moral angeht, schwierig, um andere Worte mit SCH hier nicht zu verwenden. Du hast gerade einen guten Punkt angesprochen, denn wir haben auch gesehen, dass Vince McMahon dann auch sehr kurz nach diesen Entscheidungen schon wieder vor die Kamera getreten ist. Und nicht nur bei SmackDown, auch bei Raw war er da zugegen. Bei SmackDown hat er angesprochen, Then, Now, Forever, Together, hat sich nochmal dafür bedankt für die Treue und ist rausgekommen, gestrottet bis zum geht nicht mehr. Bei Raw hat er John Cena angekündigt. Wie hast du hier die Sachen interpretiert? Weil es wirkte ja wirklich so, als wenn er hier, hat er das für sich gemacht? Hat er das für die Außendarstellung gemacht, um darzustellen, so, wir sind hier, wir bleiben hier, es ist nur ein kleines Unwetter, was wir jetzt einfach überstehen und wir werden da durchgehen. Die Zuschauer haben mir auch zugejubelt. Was war das?
Schwierige Nummer. Also erstmal, die Auftritte, die waren natürlich für ihn. Zeitgleich aber auch für die Ratings, weil da wieder der Punkt berechnend. Nutzt die Situation für Ratings. Aber zeitgleich, geh den safen Weg, in dem du rausgehst und eigentlich Sachen sagst, die nichts mit dem zu tun haben, was die Leute eigentlich hören wollen. Sondern komm einfach mit PR-Gelaber. Genau wie halt mit dem Slogan am Ende dieses Together. Das ist halt einfach wirklich dieses PR-Blabla. Sowas kennst du halt auch, nach außen hin einfach anders darstellen, positive Stimmung verbreiten oder halt irgendwie ein Catchphrase, der gut kommt. Das war einfach künstlich ohne Ende, das war auch kein Abschied oder sonst was, sondern einfach, ey, ich habe eh nichts zu sagen, also sage ich irgendwas Cooles und gehe aber eigentlich auf nichts ein, sondern ich sage etwas, was einfach so im Raum steht und das kann ja jeder deuten, wie er will und beziehe es auf irgendwas und vielleicht reden die Leute und dadurch haben wir noch mehr Ratings. Ich hab's nicht gebraucht, aber es war halt sinnvoll für die Ratings. Jo, weil wir waren alle gespannt, was wird er machen? Er hat gar nichts gemacht.
Gar nichts finde ich halt eben nicht. Ich finde, das war eine Machtdemonstration. Das war eine Machtdemonstration.
Ja, das war halt einfach, ich versteck mich nicht.
Ja, das war, ich bin hier, es ändert sich nichts. Das ist auch was ich daraus lese. Ich bin trotzdem noch der gleiche Vince wie vorher eben auch. Und ich kann ja eigentlich, ich glaube, dass das, was er da gesagt hat, das war ja auch schon bewusst so gewählt, gerade bei dieser ersten Promo mit dem Then, Now, Forever, Together. Da hat er dann wirklich auch nochmal an die Leute quasi so ein bisschen appelliert, so wir sind alle hier zusammen da drin und wir stehen das alle gemeinsam durch, so, ne? Und vergesst auch nicht, was ich für euch getan habe. Ohne mich säßt ihr nicht hier.
Ja, ja. Das ist zum Beispiel etwas, ich kann es auch nachvollziehen. Wie gesagt, da drehe ich immer keinen Strick draus, ich hätte es nicht gebraucht, aber das kann ich nachvollziehen. Was ich schlimm fand, wirklich schlimm, und da hatte ich halt einfach einen Kotzkrampf innerlich, war die Reaktion der Fans. Ich meine, da kommt diese Musik und du machst halt so, als wäre nix. Alle wissen Bescheid, einfach so, ey, ich jubel den Typen zu, richtig cooler Typ, ey, Geldveruntreuung, NDA bei der Frau. Dann Vögel halt hinterm Rücken von deiner Frau. Ist richtig gut, Mann, mach weiter so. Einer von uns. Das fand ich so schlimm. Also ich hätte damit gerechnet, dass die den ausbuhen. Dass er es dann für sich nutzt, alles klar, komm, ein bisschen Heel-Character mache ich. Aber die haben den ja großteils gefeiert, als wäre es halt War After Mania.
Ich mochte die, die sich verbeugt haben.
Ja, boah. Ja, das ist halt wieder Trennung von wegen so. Was interessiert mich denn, was er so macht? Ich möchte unterhalten werden. Und in Amerika ist er eh auch gesplittet. Das, mal ehrlich, wenn du Republikaner bist, darfst du ihn auch eigentlich nicht kritisieren, weil das ist ja einer von euch. Also, ist es ja so.
In Amerika, ja, klar.
Ist es so. Sobald du weißt, wofür jemand politisch steht, dann ist es egal, was derjenige macht. Du musst ihn feiern, weil sonst würdest du ja deine Glaubensrichtung, deine Partei irgendwie kritisieren. Das geht nicht. Und ich glaube, im Publikum konntest du es eigentlich genau sehen, wer Demokraten, wer republikanisch wählt. Die gebuht haben, waren die Demokraten, die anderen wahrscheinlich die Republikaner. Und es war halt einfach dieses Entertain me und ja, ich bin hier, was interessiert mich das andere? Es war einfach, ich sag mal so, in Europa wäre der ausgebuht worden. Weil man sich einfach da ein bisschen vielleicht mehr Gedanken macht. Es ist einfach eine andere Art Stimmung.
Ich konnte die Reaktion der Zuschauer überhaupt nicht deuten. Also ich habe auch Vince McMahon hat ja seit längerem jetzt schon diesen Kultstatus, weil er eben so selten aufgetreten ist, das dann verbeugen und zujubeln und so. Das hat ja da irgendwie dazugehört. Aber gerade jetzt in der aktuellen Situation wirkt das eben absolut deplatziert. Und ich konnte das nicht deuten. Ich weiß auch nicht, ob ich das politisch festmachen würde. Aber ein bisschen mehr, also seid halt einfach still. Dann hätte WWE künstliche Effekte drüber gelegt. Ich glaube, das hat man auch so gemacht. Aber
da müsstest du ja erwarten, dass die Zuschauer weit genug denken. Und ich glaube einfach, die Crowd, man guckt ja teilweise die Gesichter an. Ich glaube nicht, dass die wirklich weit denken.
Ja. Vielleicht ist ihnen doch einfach egal.
Ja, es ist natürlich auch eine gewisse Gleichgültigkeit. Ehrlich, der Typ hätte jetzt auch irgendwie jemanden abknallen können. Die hätten den trotzdem wahrscheinlich genauso empfangen. Es ist halt schwierig. Ich fand das schlimm zu gucken.
Ja.
Also ich fand das wirklich sehr unangenehm. Man muss auch dazu sagen, das ist auch bemerkenswert, dass ausgerechnet die Videos, und WWE macht das normalerweise nicht, selbst bei den Videos, bei YouTube, worunter richtig viel Bashing ist und Shitstorms, die haben die Kommentarfunktion gesperrt.
Ja.
Und das machen sie normal nicht. Und wenn du dann auch noch reingehst, guckst du mal, gibt es da Tools, wo du trotzdem noch die Dislikes sehen kannst. Ja, das kriegt ordentlich Dislikes. Und ich glaube, dort wäre halt das Feedback so gewesen, wie du das erwartest, weil ich glaube, da eher diese Fans unterwegs sind, die halt sich nicht nur informieren, weil die in der Halle werden es auch machen, sondern denen es halt auch nicht egal ist.
Ja. Zugleich muss man sagen, wenn sie die Kommentarfunktion offen gelassen hätten, hätten sie noch viel, viel mehr Zugriffe gehabt, wenn was das angeht, ne?
Also ja, natürlich, aber da wollten sie halt einfach dieses Zen Now Forever Together, das war ja positiv, das durfte nicht kaputt gemacht werden.
Ja, also ich fand das absurd. Ich fand es vollkommen absurd, was wir da gesehen haben. Ich habe auch nicht den leisen Abschied hier gesehen oder sonst irgendwas, sondern ich sehe hier, Vince McMahon kündigt eine seiner großen Kreationen mit John Cena an, der seit 20 Jahren hier das WWE-Universum begeistert. Ne? Der ist einer, den haben wir hier mit kreiert.
Der sich im Übrigen auch dafür instrumentalisieren lässt, muss man auch dazu sagen.
Ja, die Frage ist,
ob ich glaube, Daniel Bryan zum Beispiel, ja, ich sag Daniel Bryan, weil in dem Zusammenhang mit WWE geht das, hätte hundertprozentig nicht gesagt für ihn so, ich komme jetzt und du kündigst mich an.
Ja.
Oder nicht?
Weiß ich nicht, aber möglich ist das. Ne? Also das fand ich halt eben auch schwierig. Aber auch das, eine Machtdemonstration natürlich. Ne? Wir haben das, so dieser emotionale Anker, den er da beide Male ausgeworfen hat. Ne? Wir haben so einen langen Weg haben wir hinter uns. Guck mal, diesen Star, den haben wir gemacht, der hat uns Erinnerungen geschenkt. Ich bringe ihn euch nochmal zurück, nächste Woche. 20 Jahre John Cena. Und es war für mich eine Machtdemonstration und auch eine Ego-Demonstration. Und wenn man das hört, wie er sich auch Backstage verhalten haben soll, da hieß es wohl, dass er das quasi das ganze Drumherum gar nicht verkauft haben soll und dass er eigentlich sogar recht gut gelaunt gewesen sein soll und sehr aktiv war. Also das genaue Gegenteil von dem, was man da eigentlich erwartet.
Eben, was soll ihm auch passieren?
Naja, er könnte super grumpy sein, könnte sagen, hier verschwindet aus meinem Büro oder sonst irgendwas.
Nee, aber mal ganz ehrlich, da geht ein Mann Backstage rum, der halt weiß, mir passiert gerade nichts. Ich bin zwar offiziell raus, aber eigentlich bin ich ja noch da. Man kann mir nichts wegnehmen, man kann mir rechtlich nichts. Wo ist das Problem, Leute?
Ja.
Dem geht das halt am Arsch vorbei.
Genau. Jemand, dem es nicht am Arsch vorbeigeht, das ist John Laurinaitis, Head of Talent Relations, Talent Boss sozusagen. Der wurde nämlich dann auch vorübergehend hier vor die Tür gesetzt, also vorübergehender Rücktritt. Und seine Rolle, die hat jetzt Bruce Pritchard übernommen. Und auch da ist natürlich so, dass das nicht nur positiv aufgenommen worden ist. Also John Laurinaitis ist jemand, der Backstage sehr, sehr unbeliebt ist, von vielen Seiten, muss man hier dazu sagen. Bruce Pritchard, einer von den Leuten, der ist quasi schon immer neben Kevin Dunn die rechte Hand, Bruce Pritchard einer der nächsten Vertrauten von Vince McMahon und sozusagen die linke Hand, was übrigens Vince McMahon auch nicht davon abgehalten hat, auch den mal zu feuern. Aber der übernimmt jetzt quasi diese Rolle auch. Der war ja vorher schon immer das Bindeglied quasi von, der war auch für den inhaltlichen Zusammenhänge bei Raw und SmackDown verantwortlich. Der hat immer schon eine große Rolle eingenommen. Ne? Also ein großer Vertrauter von Vince McMahon. Und ich glaube, dass wir John Laurinaitis zum Beispiel nicht mehr sehen werden. Ich glaube, dass der ist, der hat kein Stimmrecht. Der ist ersetzbar. So, das ist, ich glaube nicht, dass wir den nochmal,
Es wäre auch klug. Weil ja. Dann kannst du feuerst einen der beiden Beteiligten, wo du es machen kannst, wo du einfach sagen kannst, seht ihr, wir haben doch was gemacht. Wir haben Konsequenzen gezogen. Wir haben aus diesem Fall gelernt. Das wird dann PR-mäßig dann Pressemitteilung rausgehauen. WWE unterstützt so ein Verhalten nicht, bla, 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 bla.
Ja, also das ist zumindest jetzt so mein Punkt. Und das ist auch das, was zum Beispiel Fightful berichtet hat. Also, dass der mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht nur für jetzt weg ist, sondern dass er quasi als Sündenbock fungiert, weil er einfach quasi ein Mitkumpane an der Stelle gewesen ist. Und ja, wir drehen uns natürlich auch personell hier im Kreis und da gab es ja auch so einen Spruch, den hat auch Fightful berichtet, so nach dem Motto, dass intern gesagt worden ist, Vince McMahon, der kennt eigentlich nur drei Leute und das dreht sich halt eben immer im Kreis, die diese Position übernehmen. Jetzt muss John Laurinaitis gehen, jetzt schicken wir einfach Bruce Pritchard hier rein. Naja, die Außenwirkung war trotzdem eher bescheiden, wenn man ehrlich ist. Also wenn man sich den Aktienkurs anschaut von WWE, der hat schon recht heftig auf die ganzen Geschehnisse reagiert. Also am 16.06. stand die Aktie noch bei $63.98 und die ist dann innerhalb von kürzester Zeit bis zum 20. auf knapp 59 Euro gefallen. Und dann jetzt heute, wenn ich jetzt hier, wir haben Freitagabend, 7:45 ist sie bei 57 Euro. Also ein deutlicher Kursverfall von gut 6 Euro innerhalb von einer Woche, ein bisschen mehr. Gut 10%, David, das ist schon ein deutlicher Absturz.
Ja, aber andererseits nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Also ich finde der Absturz eigentlich so gering. Heftig wäre es gewesen, wenn das jetzt wirklich richtig, richtig bergab geht. 10% sind sehr viel, aber realistisch gesehen, warum ist man Aktionär? Um halt Geld zu verdienen. Und da braucht einfach nur WWE in den nächsten Monaten irgendwie eine Ankündigung machen mit irgendeinem Deal, den man abgemacht hat oder irgendeine Geschäftszahl Prognose, die positiv ist und dann geht er wieder nach oben. Also ich sehe da einfach, da ist das einfach für mich zu gering. Ich erinnere mal, es gibt ja andere Aktienkurse, die mal richtig einbrechen. Ich sag mal, in Gaming-Branche richtigen CD Projekt Red mit Cyberpunk. Da ging's krachen da unten. Das war was ganz anderes nochmal. Aber 10% sind mir zu wenig, weil lass da gute Zahlen kommen, eine gute Pressemitteilung, gutes Geschäftsjahr, da sind die wahrscheinlich locker aufgeholt. Oder siehst du es anders?
Wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich ist das so. Ich meine, es ist innerhalb einer Woche ist schon ordentlich, wenn man sich auch so den Verlauf der Aktie anschaut, aber wahrscheinlich hast du recht. Ne? Aber es ging jetzt zuletzt, wenn man sich so den Verlauf der letzten Monate anschaut, ist das jetzt der deutlichste Setback, den die Aktie gemacht hat. Der letzten 6 Monate auf jeden Fall.
Also, ja, ich meine, klar, du hast ja die Unsicherheit, aber da haben sie halt eigentlich gut reagiert, dadurch, dass sie halt gesagt haben, hier, Vince raus, Loninus raus, Steph rein, guck mal, wir stabilisieren uns dann. Normalerweise als Aktionär würde ich jetzt erstmal gucken, okay, schaffen die das wirklich? Und dann siehst du halt, jo, die schaffen das. Und wenn man sich halt einfach anschaut über die, sagen wir mal, meinetwegen letzten 6 Monate oder so, wie der Aktienkurs ist, der ging halt immer nach oben. Jetzt ist es halt ein Ausschlag nach unten. Der wird wieder anders gehen. Du siehst auch, dass die Kurve jetzt mittlerweile wieder ein bisschen abflacht. Also es geht am Ende, sind wir mal ehrlich, nicht um Moral oder sonst was, sondern da geht es um blanke Kohle.
Und das wird sich dann eben auch noch zeigen, wie viel da wirklich noch zutage tritt quasi, weil es heißt bereits, dass das nicht die einzige Affäre sein sollte und dass nicht der einzige Vertrag sein könnte, der da in den Schubladen liegt. Und obendrein haben sich ja inzwischen auch noch andere Firmen hier an den Untersuchungen beteiligt und quasi drangehängt. Unter anderem geht es dann auch darum, dass da Anwaltskanzleien quasi die Interessen der Aktionäre wahren wollen und sagen, gut, sind die vielleicht getäuscht worden? Sind sie vielleicht getäuscht worden? Haben sie aufgrund dieser aktuellen Entwicklungen, haben sie finanziellen Schaden genommen? Dann kommen sie zu uns, wir vertreten sie. Also da wird für
das typisch Amerika, ne?
Absolut, absolut, genau das, ne? Und
da ist halt eine Chance, also versuchst du zu klagen und Kohle zu kriegen.
Ja, genau
Was man halt ehrlich sagen muss, wir sagen halt, ja, sollen noch mehr Affären da sein. Wenn die alle so abgelaufen sind, würde es, glaube ich, keinen Einfluss haben. Wenn irgendwann mal ein Fall rauskommt, wo es halt wirklich um sexuelle Belästigung kommt, zwar richtig. Das wird dann krachend sein, weil momentan hast du das ja so, okay, wenn die sich stabilisieren, wenn das aus den Schlagzeilen raus ist, wenn du mit denen eine Partnerschaft hast, ist es nicht schlimm für dein Image. Das kommst du raus. Das ist halt einfach dieser kurze Ausschlag, kurzes Highlight, überall Headlines, jo. Wenn aber irgendwie sexuelle Belästigung wäre, damit möchtest du nicht in Verbindung sein. Da würde zum Beispiel ein Fall eintreten, wo halt einfach sehr viele Partnerschaften auf einmal aufgekündigt werden.
Ja.
Ich glaube, das ist die einzige Sorge, die wir WWE haben, dass es halt sowas nicht gibt. Ob noch mehr Affären sind, wo er privat zahlt oder sonst was, packt man zusammen.
Ich glaube, es gibt ja zwei Punkte. Einmal das, was du gerade angesprochen hast, was halt die Katastrophe wäre, wenn das quasi auch noch dokumentiert ist, in irgendeiner Art und Weise. Und nicht Backstage nur ein Gerücht ist oder verdeckt worden ist, was auch immer. Wir kennen da sehr viele dunkle Geschichten, wo auch der Name Vince McMahon fällt. Oder die andere Möglichkeit, die ich aber sehe, ist, wenn tatsächlich eine dieser möglichen Verträge, die vielleicht da noch liegen, laut Dave Meltzer da noch untersucht werden, wenn das aus firmeninternen Geldquellen bezahlt worden ist. Sprich, da sind dann einfach mal 3 Millionen oder Betrag XY sind einfach mal von irgendwelchen Firmenkonten abgegangen. Und dann bist du nämlich bei der Veruntreuung und dann hast du ein Riesenproblem.
Ja, da hast du nicht schnell das Vertrauen der Aktionäre verloren.
Genau das. Ja. So. Also es ist wirklich eine vertrackte Geschichte und wir sind heute sehr, sehr ernst, muss man sagen. Aber es ist auch ein ernstes Thema und vor allem auch ein Thema, was faktisch auch entsprechend aufbereitet werden muss, damit es nicht im kompletten Chaos endet. Und eine Geschichte, die wir hier noch ansprechen müssen natürlich, ist auch die Personalie Triple H, weil der ist jetzt anscheinend auch wieder in alter Wirkungsstätte im Performance Center unterwegs und hat da auch angekündigt, dass er zurück sei. I'm back, hieß es. Was das genau heißt, wissen wir noch nicht. Aber ich habe jetzt mal so ganz ketzerisch hier die Frage gestellt. Mensch, David, wir hatten darüber sogar schon mal einen Podcast gemacht. Ne? Was wäre, wenn Triple H die Kontrolle über WWE übernimmt? Jetzt haben wir Stephanie McMahon als CEO. Triple H nimmt seine alten Aufgaben bei NXT, dem neuen NXT auf. Ist es nicht das, was wir immer wollten?
Theoretisch ja, wenn halt Vince McMahon nicht im Hintergrund wäre. Und das ist halt einfach der Mann, der das Sagen hat. Mein Problem dabei, also erstmal freue ich mich, dass Triple H zurück ist, was auch immer I'm back bedeutet. I'm back ist immer gut, kann man im Film auch mal sagen, funktioniert bei mir. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, der Zeitpunkt ist halt schon auffallend. Und WWE, mein Vince tritt auf, sagt halt positive Messages in den Shows. Miss Stephanie McMahon setzt halt eine Frau an die Spitze, wo du halt weißt, okay, die Fans mögen sie oder haben halt gewisses Vertrauen, auch Hoffnung in die Zukunft und Aktionäre wahrscheinlich auch. Und Triple H, der halt ein hohes Standing hat, geht komischerweise genau dann auch wieder zurück und bringt halt auch, das ist eine positive Nachricht, in die Bubble rein. Ich glaube halt nicht, dass das jetzt leider diese Spitze ist, die wir immer wollten, sondern einfach, dass man gesagt hat, mal, wir hauen jetzt mal mit den Positivnachrichten um uns und ein bisschen auch Symbolpolitik. Ich glaube schon, dass Triple H unbedingt zurück wollte, aber das ist halt der Zeitpunkt, das kann doch kein Zufall sein, dass ausgerechnet genau da das passiert, dass er wieder zurück ist und das eine große Meldung ist, die halt rumgeht. Weiß ich nicht.
Ja, also Dave Meltzer hat übrigens auch so Personalie Stephanie McMahon, um das hier auch noch runterzubringen, gesagt, dass diese Interimsrolle, die sie jetzt ja übernimmt, sie hat ja auch nur vorübergehend diesen Posten übernommen, dass die angeblich auch daraus zustande gekommen wäre, dass quasi hier ein spezielles Komitee aus 8 Mitgliedern des Board of Directors, dass die sie quasi hier ausgewählt hätten. Und darunter, in diesem Board of Directors, da waren nicht Nick Khan, Vince McMahon, Stephanie McMahon selbst oder Triple H mit dabei. Und sie ist hier darauf angesprochen worden, auf die ganze Geschichte bei einem Meeting quasi. Und sie hat einfach nur gesagt, so, sie ist ja sich dieser Verantwortung bewusst. Sie weiß aber auch, dass sie ihren Vater liebt und sie liebt WWE und sie wird alles machen, was sie in ihrer Kraft steht, um die Company quasi in den nächsten Tagen zu führen. Der
perfekte PR-Text.
Ja, absolut, absolut. Ne? Das ist was Mike Johnson und Dave Meltzer jetzt zuletzt gemeldet haben. Also eine ganz, 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 ganz komische Geschichte. Auch das mit Triple H, ich meine, dass er irgendwann wieder in den Job einsteigen wird, das haben wir gewusst. Das war es ja auch schon einige Wochen her, wo es hieß, dass er jetzt wieder Fulltime quasi arbeitet. Aber ich glaube auch, dass dieses Comeback zu NXT, ich glaube, das ist auch ein Zeichen an diesen Teil der Firma, dass man sagt, ja, übrigens, wir sind noch da. Wir sind noch da.
Es ist beruhigend.
Ja,
eben. Es ist einfach in allen Regeln, Richtung Fans, Richtung Mitarbeiter, einfach beruhigend, von wegen, ey, macht euch keine Sorgen. Ihr kennt uns doch.
So, jetzt ist die Frage, David, wie geht's jetzt mit WWE und Vince McMahon weiter eigentlich?
Wie in fast jedem Podcast, den wir bislang hatten zum Thema Vince McMahon und WWE-Zukunft, alles beim Alten. Ich gehe davon aus, dass es einfach genauso sein wird wie beim Steroid-Skandal. Du hast halt da was, wahrscheinlich wird es intern eine Bestrafung geben, also Laurinaitis kickt man, Vince verurteilt man natürlich und er zeigt sich dann in einer Pressemitteilung reumütig. Intern wird es eine Strafzahlung geben. Dann wartet man, bis sich das alles gelegt hat. Und zack, man switcht wieder Steph mit Vince oder Steph zwischenzeitlich mit jemand anders und dann kommt Vince zurück. Das dauert ein bisschen, ein paar Jährchen. Dann ist er wieder da. Und in der Zeit hat er die kreative Kontrolle, hat das Stimmrecht und macht weiter sein Ding.
Ja, also wenn jetzt...
Was sagst du denn?
Also es hängt natürlich ganz, ganz klar und ganz, ganz stark davon ab, was bei diesen Untersuchungen bei rauskommt. Ne? Das muss hier ganz klar gesagt werden. Ich gehe auch davon aus, dass man die Ergebnisse öffentlich machen wird. Wir wissen aber genauso gut auch nicht, wie lange diese Untersuchung dauern wird. Das kann ein paar Wochen sein, das kann ein paar Monate sein, das kann auch noch länger gehen. Das werden wir sehen. Davon wird es letztlich abhängen. Wenn das sowas ist, wie es jetzt ist und wenn die Verträge, die da vielleicht noch mehr stapelweise in den Schubladen schlummern und wenn das alles in einem ähnlichen Rahmen ist, dann wird es genau das sein, was du sagst. Dann wird Vince McMahon wahrscheinlich eine Geldstrafe bekommen, die an einen wohltätigen Zweck geht. Dann wird er vielleicht noch irgendwelche anderen Strafmaßnahmen aufgedrückt bekommen, dass er an irgendwelcher gemeinnütziger Arbeit noch teilnehmen muss. Keine Ahnung. Irgendwie, auf jeden Fall irgend so eine
Bestrafung. Ja, irgendwie neue Leitfaden interne Firma. Ja, wir machen die Wende und damit sowas nie wieder passiert, bestimmen wir das und das, damit es nach außen schön wirkt, das würde sich irgendwas bewegen.
Ja, aber ich glaube eben auch, dass sich, wenn da jetzt nicht irgendwas exorbitant Überraschendes bei diesen Untersuchungen rauskommt. Also nichts, was jetzt deutlich, deutlich krasser wäre als das, was wir jetzt hier schon haben. Was im schlimmsten Fall strafrechtlich relevant ist, wäre. Wenn sowas nicht rauskommt, passiert hier nichts. Das passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Vince McMahon ist im Endeffekt so die graue Eminenz im Hintergrund. Der ist dann nicht mehr bei den großen Meetings offiziell dabei, aber der gibt noch immer den Ton quasi an. Und ne, gesetzt dem Fall, Vince McMahon ist Vince McMahon und der wird 140. Und der bleibt einfach geistig und körperlich noch fit genug, um diesen Job noch über die nächsten 10 Jahre zu machen, dann sehen wir den weiterhin. Und im kreativen Bereich sowieso. Ich sehe momentan nicht, wo sich dieses Unternehmen jetzt so schnell ändern wird. Das wird nicht passieren, solange Vince McMahon da noch seine Finger im Spiel hat. Und der wird mit seinen Aktienanteilen, mit seinem Stimmrecht, der wird nicht sagen, na gut, ich hab's jetzt die letzten 76 Jahre hat es mich jetzt hierhin verschlagen, ich höre jetzt einfach auf damit. Das glaube ich nicht, das macht er nicht, der sieht das hier als Herausforderung und das ist mal wieder die Geschichte, die wir schon früher gehabt haben. Es ist Vince gegen alle und der wird sich da raus Schlawinern und der wird da seine Kontrolle weiterhin behalten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es hier den großen Umbruch innerhalb von WWE geben wird. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. So. Und natürlich wird das dafür sorgen, dass da auch hier und da vielleicht ein Partner oder ein Sponsor sagt, ah, finden wir schwierig oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt ist das wahrscheinlich auch egal, weil ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass selbst wenn Vince McMahon jetzt diese große Rolle nicht intern noch besetzt, dass die meisten Partner und Sponsoren auch gesagt haben, ja gut, aber der Laden läuft ja trotzdem.
Ich würde vor allen Dingen sagen, es gab ja genug Sachen, allein schon mit die Sache mit Saudi-Arabien könnten genug Partner sagen, wenn es um Moral geht. Ja, mal, damit wollen wir nichts zu tun haben mit so einer Firma, die das macht.
Ja.
Am Ende geht es um die Kohle und der Firma geht es halt richtig gut. So viel Kritik, wie wir ausführen und gerne stellen, aber der geht es halt echt gut.
Ja, und das ist es eben auch. Ne? Und inzwischen hat er da um sich herum eben auch Leute, die die Firma auch in seiner Art und Weise quasi weiterführen. Und klar wird Stephanie wird einen anderen Stil haben, aber er ist ja immer noch im Hintergrund zugegen. Und früher hat man gedacht, ohne Vince McMahon läuft der Laden nicht. Diese Bedenken scheint es jetzt derzeit nicht zu geben. Und entsprechend wird sich auch da nichts ändern. Das klingt jetzt so deprimierend eigentlich, aber...
Nö, es ist halt realistisch.
Es ist realistisch.
Man darf halt keine falschen Hoffnungen machen. Das hatten wir wirklich bei diesem ganzen Podcast doch immer als Fazit. Ja. Immer wenn wir dann am Ende sagten, ja, meinst du, das wird passieren? Meinst du, wird sich was in naher Zukunft ändern? Nee.
Nee, und da lagen wir bis jetzt auch immer richtig mit. Auch da natürlich.
Ja, es gibt auch keinen Grund. Muss man aber auch ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt eine Firma habe, ganz ehrlich, okay, sagen wir mal davon aus, ich bin WWE-Chef. Ich habe eine Firma, die wird natürlich kritisiert, bis es geht nicht mehr. Ich sehe aber, wie meine Aktien nach oben gehen, wie der Wert der Firma höher geht, wie die Deals größer werden. Warum sollte ich irgendwas ändern?
Ja, das ist die Frage. Schreibt uns auch gerne natürlich eure Meinung dazu in Discord, Feedback-Thread oder in WWE-Thread, den wir da haben. Auch gerne in die Kommentare bei YouTube. Bitte sachlich bleiben. Ich weiß, das ist ein Thema, wo man gerne Schimpfworte benutzt. Wir haben uns auch heute bemüht, das hier einigermaßen rhetorisch solide über die Bühne zu bringen, ohne Schimpfworte. Und ich weiß, das ist ein emotionales Thema und Vince McMahon ist nun mal eine Reizfigur. Das wird er auch immer bleiben. Und Moral ist eben hier wirklich eine schwierige Kiste und da kann man auch emotional werden, aber da auch gucken, dass man da nicht komplett über die Stränge schlägt. Wir haben noch zwei weitere Fragen. Ich finde, die beantworten wir jetzt noch ganz schnell einfach auf den Rutsch, dann haben wir sie alle durch. Der Thomas der Zweite hat noch gefragt, wie hat sich das Ansehen der WWE von Wrestlerseite aus betrachtet in den letzten Jahren verändert? Immer öfter liest man, dass Wrestler aus ihrem Vertrag raus wollen, mit Creative unzufrieden sind und oder sich schlecht behandelt fühlen. Hat der Traum vom WWE Superstar an Glanz verloren, wo doch immer wieder die gleichen Allstars im Mittelpunkt stehen, Lesnar, Goldberg und Co. Wie sehr haben neue Companies wie AEW, Impact oder Projekte wie Control Your Narrative, die der WWE gezeigt, wie man es besser machen kann? Ich sag erstmal Control Your Narrative. Nein, die haben es nicht gezeigt, wie man es besser macht. Aber
Impact auch nicht.
Impact hat noch ein gutes Produkt, aber die waren ja auch mal fast weg. Also Slammiversary hat Spaß gemacht übrigens, wollte ich ja nochmal ganz kurz sagen. Aber David, wie siehst du hier die Geschichte?
Ich glaube, das ist ein bisschen Fandenken. Ich glaube nicht, dass der Glanz verloren gegangen ist, ein WWE-Superstar zu werden, sondern generell ist er, glaube ich, der Traum eines jeden Wrestlers oder Wrestlerin ist, nach oben zu schaffen. Und da hast du halt bei WWE die größte Möglichkeit, auf der größten Bühne zu stehen und das meiste Geld zu verdienen. Aber durch AEW, und ist nicht unbedingt, weil die es so viel besser machen oder ähnliches, hast du einfach jetzt endlich eine Alternative, wo du sagen kannst, da kann ich auch wirklich richtig gutes Geld verdienen und ins Rampenlicht kommen. Und ich glaube, wenn es diese Alternative nicht geben würde, wenn es halt wirklich nur Impact wäre, wo du auch weißt, okay, ich werde da nicht gerade mega viel verdienen und ich werde auch eher aus dem Rampen nicht rausrutschen, dann hast du dieselbe Unzufriedenheit, aber du wirst aber nicht so schnell handeln, dass du sagst, ich möchte aus dem Vertrag raus. Jetzt hast du halt auch einfach einen anderen Marktwert. Andererseits kommen auch noch andere Punkte hinzu, wie viele Wrestler haben ja auch große Social-Media-Kanäle oder sind auf Twitch unterwegs, verdienen da Geld oder sind auf Instagram unterwegs und verdienen da teilweise mehr als beim Wrestling. Das heißt, für mich, Wrestler haben es mittlerweile auch Möglichkeiten, auf andere Arten Geld zu verdienen und du bist halt nicht mehr so extrem abhängig. Also kannst du auch schon mal an deinem Punkt sagen, ich mache was anderes. Also wenn eine Lana zum Beispiel für sich entscheidet, ich verlängere jetzt bei WWE nicht oder ich will da jetzt raus, Ja, warum auch nicht? Weil du verdienst auf Instagram irgendwie das Fünffache.
Ja.
Dann mach es halt. Und es gibt einfach andere Möglichkeiten. Und je mehr Alternativen, desto öfters wird man halt solche Meldungen haben, weil es ist wie im normalen Berufsleben auch. Wenn du unzufrieden bist, aber es gibt keine andere Firma, wo du unterkommen kannst, dann schluckst du es und machst einfach weiter. Aber jetzt, wenn du halt fünf andere Firmen hast, wo du sagst, hey, da könnte ich auch hin oder ich verdiene da vielleicht sogar noch mehr, dann passiert schon mal eher, dass du wechselst. Also es hat halt weniger was mit besser oder schlechter zu tun, sondern einfach mit Alternativen.
Eben. Hast du gut zusammengefasst. Ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Ich sehe es ganz genauso. Und wir haben als anderes Beispiel, die das sehr früh erkannt haben, wie man zum Beispiel auch außerhalb von WWE ordentliches Geld verdienen kann, das sind die Young Bucks, vor AEW auch schon gewesen, die sich sehr stark mit YouTube, mit Merchandise und allen möglichen anderen Dingen beschäftigt haben und die davon wirklich gut leben konnten. Aber zu dem Zeitpunkt war es eben damals auch noch so, dass du sehr viel Antrieb dafür gebraucht hast und der du auch erstmal ein gewisses Know-how drauf schaffen musstest und teils auch erstmal die Kanäle geschaffen werden mussten. Das ist inzwischen alles da und wenn du dich da clever anstellst, dann kannst du eben da auch unterwegs gut Geld verdienen, auch wenn du nicht irgendwo fest angestellt bist. Und deswegen, es sind mehr Möglichkeiten da und die werden entsprechend auch jetzt immer weiter ausgenutzt. Das wird aber auch nicht nur ein Problem von WWE sein, sondern es wird auch ein Problem von AEW sein, wie wir ja auch schon mal hier und da mitbekommen haben. Ne? Aber klar, ne? Unzufriedenheit gehört auch bei einem großen Unternehmen wie WWE bis zum gewissen Maße dazu. Und klar hat sich wahrscheinlich auch das Ansehen geändert. Aber ich glaube auch vor allem, dass sich bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen, glaube ich, auch einfach die Herangehensweise ans Business geändert hat.
Ja, weil es ist auch die Frage, was du möchtest.
Ja, wenn das meine ich ja.
Überlegst, bei WWE weißt du halt zum Beispiel, da ist dieser extreme Zeitplan, der halt ganz eng ist, aber dafür hast du die Möglichkeit, auf die größte Bühne ever zu kommen. Wenn du aber zum Beispiel sagst, ich möchte einfach wresteln, aber ich kann nicht jeden Tag unterwegs sein, möchte ich nicht, dann hast du halt jetzt die Alternative. Es ist halt die Frage, wie du herangehst.
Ja. Genau das. Und das meine ich auch mit der Herangehensweise ans Business. Was willst du eigentlich machen? Wie willst du wresteln? Wie willst du dein Geld verdienen? Wie bereit bist du da auch, dich links und rechts noch umzuschauen? Willst du in so eine große Firma wie WWE gehen? Ne, das ist ja auch immer nur eine Frage. Willst du in so einem großen Corporate-Apparat so ein Zahnrad sein quasi? Ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Das ist ja auch was immer wieder mal angesprochen worden ist, dass du auch innerhalb dieser Maschine dann auch funktionieren muss und das wird von dir erwartet. Das wird sehr schnell klar gemacht, dass du das so machen sollst, wie das die Company will. Ansonsten passt du da eben nicht hin. Und früher war das vielleicht noch ein bisschen anders, da hat es ein bisschen mehr Freiheiten gehabt. Heutzutage ist es nicht mehr so, da ist alles sehr durchgetaktet und das muss einem auch gefallen. Und wenn du dir das nicht gefällt, dann musst du dich eben nach Alternativen umschauen und AEW ist da mit Sicherheit ein Kandidat, New Japan ist da ein Kandidat für, aber zugleich kann man eben auch, das zeigt ja einen Matt Cardona sehr gut, der auch gutes Geld verdient, auch wenn er gerade verletzt ist, aber der sich auch in den Indies einfach einen guten Namen gemacht hat. Und derzeit hat man ja das Gefühl, dass eben auch durch diese neuen Einnahmequellen, durch die neuen Einnahmemöglichkeiten, auch die kleineren Companies selbst ganz gutes Geld bezahlen können, sodass man da eigentlich ganz gut davon leben kann. Naja, und der Straight Edge Darby Fan fragt noch, warum denkt ihr, hat die WWE in den letzten Tagen auf Spotify fast alle Theme-Songs von Wrestlern entfernen lassen, die jetzt nicht mehr dort arbeiten? Zum Beispiel Keith Lee, Tony Storm, Undisputed Era, aber bei Leuten wie Chris Jericho, Daniel Bryan, Big Show und CM Punk die Themes draufgelassen und welche vermisst ihr davon am meisten? So, David,
bist du auf Spotify? Ich habe keine Ahnung, meine Spekulation wäre einfach nur, dass bei den einen, die man halt komplett offline nimmt, sind es halt komplette Eigenkreationen, wo du halt sagen kannst, okay, wir haben halt die hundertprozentigen Rechte daran und bei den anderen Theme-Songs ist es eine Lizenzierung oder halt eine Teillizenzierung, wo du halt sagst, der andere verdient ja bei den Aufrufen mit und besteht vielleicht darauf oder ist es vertraglich geregelt. Ich weiß es nicht, das wäre halt meine Spekulation dahinter. Vermissen tue ich eigentlich keinen von den genannten. Undisputed Era war halt nett, aber das war halt zu Undisputed Era Zeiten nett. Ich finde zu viele Theme-Songs oder gerade die wegfallen, die sind halt generisch. Der einzige Song auf Spotify von WWE, der mir echt fehlt, und da könnte ich kotzen, ich weiß nicht, warum der nicht drauf ist, ist I'm a Real American. Ich verstehe das nicht. Ich suche diesen Song. Es gibt nur Coverversionen darauf auf Spotify. Wenn das irgendjemand weiß, warum dieser Song nicht auf Spotify ist, gerne in den Kommentaren schreiben, weil ich werde wahnsinnig und ich frage mich, warum.
Also, ich finde die Erklärung von dir ganz gut. Und ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass das eine eben quasi lizenzierte Songs sind mit externem Vertrag, der einfach eine längere Zeit läuft und der anderen eben auf anderen Wege geht. Ich weiß es aber ehrlich gesagt auch nicht. Und ich bin jetzt
Hulk Hogan?
Keine Ahnung. Aber klar, Hulk Hogan ist Jim Johnston. Vielleicht hat Jim Johnston, haben die da einen Vertrag mit dem gehabt und der ist jetzt ausgelaufen?
Weiß ich nicht. Ich möchte den Song haben.
Ich habe keinen Schimmer. Ich muss auch sagen, ich habe gerade gar keinen Überblick. Ich habe auch zuletzt keine WWE-Playlist oder so gehört, sondern ich habe so ein paar Themes, die so bei mir in meinen Lieblingssongs rumgeistern. Ich habe mal keinerlei Überblick, was jetzt da rausgefallen wäre und was nicht, weil ich zuletzt nur Rancid mit Ruby Soho gehört habe.
Okay, da hauen wir dann den aktuellen Top 2 oder Top 3 raus, die du gerne hörst.
Das ist jetzt kein WWE-Song, sondern
allgemein Wrestling-Theme.
Was ich tatsächlich jetzt sehr lieben gelernt habe, ist das Ruby Soho, was ich gerade schon angesprochen habe. Das ist tatsächlich sehr weit oben mit dabei.
Nach dem Live-Auftritt.
Ja, ist wirklich so. Ich kannte das schon vorher, aber irgendwie das hat's jetzt nochmal bei mir nach oben gekickt. Und ich mag auch das Keith Lee-Theme sehr gern. Und ja, bedingt, ich habe schon mal angesprochen, durch meinen Sohnemann, der ja dummerweise durch meinen Musikgeschmack geprägt wird, der hat jetzt ja schon seit längerem, liebt er ja das Theme von Becky Lynch. Also das ist schon seitdem er sitzen kann quasi, himmelt er dann immer hin und her. Und dann hat uns der blöde Spotify-Algorithmus auch noch hier Miss und Morrison, hey, hey, hop, hop, oder ja, wie das Ding
super. Sind. Ja, super. Hey, hey, ho, ho.
Hey, ho, oder was auch immer.
Das ist geil.
Ja, also das sind die Dinger, die bei uns auf jeden Fall relativ regelmäßig laufen.
Ne, der Keith Lee-Song ist immer echt cool.
Ja.
Der hat bei mir ein bisschen gebraucht, aber nach der Zeit so, ja, das hat was.
Ja,
ich mag bei mir auch den von Darby Allin, wo ich rausgefunden habe. Also ich dachte halt, okay, so großer, lizenzierter Song, nur ich kenne die Band nicht. Dann gehst du auch auf YouTube und da siehst du so, das ist eine Band, die kennt keinen Arsch. Die haben halt keine Aufrufe. Nur dieser eine Song. Jo, danke.
Okay. Ja, aber wieder, das sind so die Sachen, die man sich da noch anhören kann. So, David, wir sind durch, glaube ich, oder? Willst du noch was zu Vince McMahon, zu Theme-Songs oder zu Wrestler-Vorlieben sagen?
Nein, ich möchte jetzt nur noch duschen gehen, weil der Raum hier wie eine Sauna ist.
Genau. Davids Dampfbad.
Ja. Damals Renovierungsbad.
Genau das. Ja, dann sind wir an der Stelle, würde ich sagen, auch durch mit unserem Wochenend-Podcast hier zum McMahon-Skandal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran. Ihr habt euch vor allem gut informiert gefühlt. Bin gespannt auf eure Meinung zu unseren Meinungen. Wie gesagt, schreibt da gerne bei YouTube in die Kommentare oder auch beim Discord. Schreibt da gerne mal rein, wie ihr die ganze Geschichte seht. Anfang kommender Woche geht's hier weiter mit der Review zu Forbidden Door. Und dann eben auch mit der Preview zu Money in the Bank. Am kommenden Wochenende, am Sonntag, gibt's natürlich dann die Review zu Money in the Bank. Die gibt's dann gleich taufrisch, weil Money in the Bank ist ja von Samstag auf Sonntag. Und da liefern wir euch entsprechend schon was nach. Und natürlich gibt's auch auf Patreon, auf Steady auch wieder jede Menge Stuff zu hören. Also schaut da natürlich auch gern vorbei. Für die kommende Woche haben wir unter anderem, ja, passend zu dem Real American, David, ein Year One zu Hulk Hogan bei der WCW. Da haben Shaggy und ich drüber gesprochen. Was hat Hulk Hogan in seinem ersten Jahr bei der WCW angerichtet? Da sprechen
wir.
Genau das. Und Shaggy und ich haben auch drüber gesprochen, wieso die WWECW gescheitert ist. Das haben wir auch in einem Fokus-Spezial gemacht. Und Match of the Week gibt's auch. Da werden wir wahrscheinlich Blood and Guts besprechen oder eben auch das Leitermatch zwischen Jurassic Express und den Young Bucks. Müssen wir gucken, wie wir das zeitlich hinkriegen. Aber ihr bekommt da schon was zu hören. Und ich glaube, nächste Woche stehen 6 Podcasts auf dem Plan. Ich glaube, das ist was ganz schön Gutes. Und in dem Sinne sage ich, supportet uns. Und ich sage natürlich auch wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
No chance in hell.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.